Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Berlin-Moskau, Versöhnung ausgeschlossen? Der Nachlass des Kollegen Mendel. Er wurde 79 Jahre alt, Heinz-Dieter Mendel, vor 50 Jahren mein Kollege in der Nachrichtenredaktion von Radio Bremen. Als er 1970 antrat, fiel er dadurch auf, dass er wenig redete. Aber auf Fragen danach, wie ein fremder Name in einer Nachricht auszusprechen sei, immer die richtige Antwort wusste. Persönlich fiel er mir dadurch auf, dass sein Russisch besser war als das meine. Das hatten wir eher durch Zufall festgestellt. Beide hatten wir es in DDR-Schulen gelernt, aber seines war so gut, dass er zusammen mit Hedy Proswert im Auftrag des Deutschen Taschenbuchverlages Werke des russischen Schriftstellers Lew Kopolew übersetzte. Einer der Titel: Und schuf mir einen Götzen, Lehrjahre eines Kommunisten. Wie war der Heinz-Dieter Mendel an diesen Auftrag gekommen? Lew Kopolew, so lernte ich aus dessen Buch, hatte sich 1941 als Freiwilliger zur Roten Armee gemeldet, wo er wegen seiner guten Deutschkenntnisse zum Instrukteur für Aufklärungsarbeit im Feindesheer wurde. Später wurde er in einer Propagandaabteilung eingesetzt, um Soldaten der deutschen Wehrmacht zum Überlaufen auf die sowjetische Seite zu bewegen. Während des Einmarsches der Roten Armee nach Deutschland im Januar 1945 wurde er Zeuge zahlreicher Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung Ostpreußens, die ihn zutiefst erschütterten und ein starkes Gefühl der Scham in ihm auslösten. Mit seinen Versuchen, die unfaire Behandlung von Angehörigen der eigenen Streitkräfte sowie weiterer Gräueltaten zu verhindern, erntete er nur Unverständnis und Feindseligkeit bei seinen Kameraden und Vorgesetzten und wurde deshalb beim sowjetischen Militärnachrichtendienst angezeigt. Wegen Propagierung des bürgerlichen Humanismus, Mitleid mit dem Feind und Untergrabung der politisch-moralischen Haltung der Truppe wurde er zu 10 Jahren Lagerhaft verurteilt. Es gelang ihm zunächst, die Vorwürfe gegen sich zu entkräften, so dass er nach der Untersuchungshaft noch einmal für wenige Monate in Freiheit lebte. Nach Ablauf dieser Frist wurde er erneut verhaftet und ein weiteres Mal zu Lagerhaft verurteilt. Dieses Mal wurde er tatsächlich in ein Arbeitslager des Gulag geschickt. Dort lernte Kopolew unter anderem Alexander Solschenizyn kennen, der ihn in seinem Buch »Der erste Kreis der Hölle« als Lew Rubin auftreten lässt. Im Jahr 1954, ein Jahr nach Stalins Tod, kam er schließlich frei. Die schreckliche Erfahrung des Straflagers erschütterte Kopolews kommunistischen Ideale jedoch nicht so sehr, dass er sich vom Kommunismus grundsätzlich abgewandt hätte. Das geschah erst, als sich um den Wissenschaftler Sacharow eine Dissidentenbewegung entwickelte und Kopolews Moskauer Wohnung zu einem Anlaufpunkt unter anderem von westdeutschen Fernsehkorrespondenten wurde. Die sowjetischen Behörden nutzten einen Deutschlandaufenthalt des Ehepaars Kopolew, um beide 1981 auszubürgern. Was hatte Heinz-Dieter Mendel mit Lew Kopolew gemein? Es war, wie ich von ihm erfuhr, nicht bloß die russische Sprachkenntnis. Mendel hatte ein ähnliches Schicksal wie Kopolew erleiden müssen. Als 18-jähriger DDR-Bürger wurde er 1951 unter dem Vorwurf der Spionage verhaftet und zu 25 Jahren Lagerhaft verurteilt. Es war eine der größten Verhaftungswellen, die über die junge DDR fegte. Über 180 Menschen wurden damals als feindliche Agenten verurteilt. Dabei hat es alles andere als geheim oder staatsfeindlich angefangen. Mit Mutter und Schwester lebte er nach dem Kriegsende in Bischofswerda. Sein Vater war Gefangener der Sowjets in Sachsenhausen. Der junge Heinz Dieter hatte seinen Vater all die Jahre nicht gesehen und war fest entschlossen, ihn zu finden. Um Verschleppte wie Mendels Vater zu finden, hatte sich 1948 in West-Berlin ein Suchdienst gegründet. Sein Symbol, das F für Freiheit. Sein Name, Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit, kurz KGU. Die Organisation war eine Anlaufstelle für Flüchtlinge und Menschen, die aus Speziallagern der Sowjetunion kamen. Hier in der KGU konnten sie über ihre Haft berichten und bekamen Informationen über andere in der sowjetischen Besatzungszone vermisste Menschen. Im Frühjahr 1950 wurde der kranke Vater aus der Haft entlassen. Sein Sohn Heinz Dieter war voller Vorfreude. Doch der Vater starb noch vor dem Wiedersehen an einem Hirntumor. Der geschockte Sohn beschloss, dem System, das ihm seinen Vater nahm, Widerstand zu leisten. Mendel war fest entschlossen, etwas zu unternehmen und machte sich auf den Weg nach West-Berlin. Über den Rias kannte er die Adresse der Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit. Der Empfang dort war jedoch alles andere als herzlich. Längst hatte man vom Suchdienst auf Spionage und Sabotage umgeschaltet. Und Heinz-Dieter Mendel wurde von dieser Krake nicht losgelassen. Mendel erzählte: Denn wenn dir gleich in Hunderten abgepackte Flugblätter mitgegeben werden sollen und eine fix und fertig ausgerüstete Malerrolle mit dem Buchstaben F für Freiheit und ein kleines Fläschchen mit unabwaschbarer roter Farbe, dann merkt man, das ist nicht ganz so deine Adresse, deine Feldpostnummer. Ich habe die Sachen also gleich, ich glaube schon in Berlin, weggeschmissen. Ohne das Material, aber mit verbotener Literatur, machte sich Heinz-Dieter Mendel auf den Rückweg und hatte mit dem Thema KGU eigentlich schon abgeschlossen. Eine Woche später bekam der Oberschüler Nachricht von einem KGU-Mann. Doch der Mut hatte den jungen Mann schon verlassen. Mendel: Ich wurde sehr, sehr zaudernd und habe mir gesagt, hingehen zur Polizei, den Mann anzeigen, kannst du nicht. Aber halt ihn dir vom Leibe. Und ja, wenigstens ein paar Nummern von sowjetischen Autos könnte ich doch mal aufschreiben. Das habe ich dann auch getan. Mendel ließ sich überreden, Daten für die KGU zu sammeln. Vor allem Autokennzeichen von Militärlastwagen waren die Informationen, die der junge Mann lieferte. Doch morgens in der Schule und danach spionieren für die KGU, das ging nicht lange gut. Als Heinz-Dieter Mendel im August 1951 mit dem Schulchor zu den dritten Weltfestspielen der Jugend und Studenten nach Ost-Berlin fuhr, ließ die Staatsmacht die Handschellen klicken. Gerade auf dem Weg zu Verwandten in einen der Westsektoren wurde er von Polizisten angehalten, nach seinen Papieren gefragt und abgeführt. Mendel: Da ich mir absolut überhaupt keine Schuld bewusst war, ging ich friedfertig mit. Ich hätte rennen können. Die Brücke war weder abgesperrt, noch hatte sie einen Zaun, gar nichts. Ich hätte einfach rennen können und wäre drüben gewesen. Aber ich sagte mir, was können die mir wollen? Nach seiner Verurteilung 1952 wurde er in einen Gulag nach Sibirien gebracht. 25 Jahre Lagerhaft standen ihm bevor. Konrad Adenauer ist es zu verdanken, dass sich Mendels Haftzeit auf 3 Jahre verkürzte. Denn als der Bundeskanzler 1955 zu einem Staatsbesuch nach Moskau reiste, konnte er die Freilassung von 10.000 Kriegsgefangenen erwirken. Nach seiner Freilassung kam Heinz-Dieter Mendel nach West-Berlin. Die Rehabilitierung durch die russische Militärstaatsanwaltschaft sollte aber noch bis 1995 auf sich warten lassen. Von Heinz-Dieter Mendels Arbeit bleibt ein wichtiger Hinweis auf Versöhnung, dem nachzugehen, in dieser angespannten Zeit lohnenswert wäre. In Deutschland setzte sich Lew Kopelew nachdrücklich für eine Aussöhnung zwischen Russen und Deutschen ein. Er arbeitete in einem wissenschaftlichen Projekt über das Deutschlandbild der Russen und das Russlandbild der Deutschen, um durch gegenseitiges Verstehen die alten Verbindungen zwischen beiden Völkern freizulegen und neue zu schaffen und zugleich die durch Propaganda und ideologische Auseinandersetzungen geschaffenen Feindbilder abzubauen. Kopelew initiierte ein Forschungsprojekt zur Geschichte der deutsch-russischen gegenseitigen Wahrnehmung von den Anfängen bis zum 20. Jahrhundert an der Bergischen Universität Wuppertal. Die Ergebnisse sind in insgesamt 10 Bänden unter dem Titel Westöstliche Spiegelungen dokumentiert. Haben Sie davon schon mal was gehört?